Die großen emittierenden Länder, China, USA, aber auch Europa, müssen jetzt wirklich den Klimaschutz ernst nehmen und sich an der Klimaphysik orientieren. Und da haben wir einfach nur noch ein begrenztes Budget an CO2 zur Verfügung. Und wenn wir das sehr schnell aufbrauchen, dann werden wir in Erwärmungen kommen, die wünschen wir uns nicht. Diese Woche kam ein Bericht raus, der nochmal ganz deutlich gesagt hat, wir sind auf einem Kurs von 2,4 bis 2,7 Grad. Also das ist mehr als das Doppelte, als das, was wir jetzt schon haben. Und das würde tatsächlich dann wirklich Klimakaos bedeuten.
Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
Mein Name ist David Wortmann. Diese Woche habe ich Martin Kaiser, den Deutschlandchef von Greenpeace, auf der internationalen Klimakonferenz COP26 in Glasgow erwischt. Er berichtet von der aktuellen Verhandlungsdynamik, wie sich die Verhandlungsfronten über die Jahre mehr und mehr verschoben haben und wie groß noch der Einfluss der fossilen Industrielobby auf die Chefverhandler der Staaten ist. Wir hören von Martin, welches Idealergebnis Greenpeace sich von der COP26 erhofft und warum es so wichtig ist, nicht nur politisch, sondern auch über die Gerichte Klimaschutz einzuklagen. Denn Martin erklärt mir, warum Greenpeace aktuell trotz aller Transformationsbemühungen den VW-Konzern verklagt. Neben Gesetzen und Urteilen gab es in den letzten Jahren auch immer wieder Kommissionen, um einen gesellschaftlichen Konsens für die großen strittigen Themen unserer Zeit herzustellen. Wie zum Beispiel der Kohlekommission, in der Greenpeace Mitglied war. Aber Martin hat sich im Nachgang zum Kohlekompromiss von der Bundesregierung erheblich verraten gefühlt. Daher frage ich ihn, ob Kommission überhaupt noch ein adäquates Mittel, beispielsweise auch für einen potenziellen Erdgasausstieg sein könnten. Ich blicke mit ihm zum Abschluss unseres Gespräches auf das große 40-Jahre-Jubiläum von Greenpeace zurück, welches Alleinstellungsmerkmal Greenpeace trotz einer großen Vielfalt neuer Umwelt-NGOs noch hat und welche Themen außer Klimaschutz in Zukunft eine wichtige Rolle spielen müssen. Viel Spaß bei dieser Folge von Let's Talk Change live von der internationalen Klimakonferenz in Glasgow. Hallo Martin Kaiser, ich grüße dich sehr herzlich hier zu diesem Podcast Let's Talk Change. Wo erwische ich dich denn eigentlich gerade?
Hallo David, ich bin jetzt gerade in Glasgow auf der Klimakonferenz. Es neigt sich ja so langsam dem Ende zu, geht jetzt in die heiße Phase und jetzt sitze ich gerade in einem der Räume dort und habe es noch nicht geschafft, abends rauszukommen.
Das wird es wahrscheinlich bei all den anderen Delegiertinnen und Delegierten auch geben. Kannst du mal einen ganz kurzen Zwischenstand einfach mal geben? Also ich glaube, nach meiner Information bist du ja zur zweiten Woche angereist. Es gab Vorverhandlungen bereits. Wo steht ihr denn jetzt gerade?
Ja, das ist ganz interessant. Heute Morgen hat die UK-Präsidentschaft einen neuen Abschlusstext vorgelegt, der jetzt versucht, das, was in den 10 Tagen davor vorverhandelt wurde, jetzt in ein Gesamtwerk zu gießen und dann aber auch zu identifizieren, wo müssen sich die Vertragsstaaten jetzt einigen. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, und das habe ich noch nicht erlebt, und ich habe schon viele COPs ja erlebt, dass jetzt erstmalig drinsteht, dass man aus der Verbrennung von Kohle aussteigen soll und dass man auch die fossilen Subventionen, also die vielen Milliarden Gelder, die zum Beispiel in eine Entfernungspauschale bei Pendlern geht, die tatsächlich auch jetzt abschaffen soll. Wir brauchen das Geld jetzt für die Transformation hin zu Erneuerbaren und nicht mehr für Technologien, die auf Kohle, Öl und Gas setzen. Also insofern ganz spannend.
Wir werden uns auch nächste Woche nochmal in einem anderen Gespräch uns die tatsächlichen Ergebnisse auch nochmal anschauen. Wir müssen ja fairerweise sagen, dass wirklich alles noch im laufenden Verfahren aktuell ist. Aber du bist ja auch sehr erfahren, was die COPs anbelangt. Als Deutschlandchef von Greenpeace habt ihr euch da auch bestens darauf vorbereitet, auch insgesamt Greenpeace international. Kannst du vielleicht uns nochmal kurz einen Eindruck davon vermitteln, was ist denn eigentlich schon bei diesem klassischen COPs und jetzt speziell auch bei dieser mehr oder weniger schon vorverhandelt und Konsens? Und was ist denn tatsächlich auch Verhandlungsgegenstand dieser COP?
Ja, hier in Glasgow geht es zum einen, und das ist eigentlich das Hauptthema. Wir sehen ja bei uns in Westdeutschland mit den Hochwassern, die wir dieses Jahr gesehen haben, aber auch den Dürrejahren davor. Wir sehen, dass der Planet brennt in Nordamerika, in Sibirien, im Amazonas, und wir sehen die Überflutungen auch in Asien. Dass die Frage ist, ist das, was die Staaten jetzt einzeln für sich beschlossen haben, was sie tun, um die Treibhausgase zu reduzieren, ausreichend oder nicht? Und das war schon zu Beginn der Konferenz eigentlich klar, es reicht nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was müssen jetzt für Beschlüsse am Ende stehen, dass man eine neue Dynamik jetzt auch wirklich reinbekommt? Und ich habe ja schon darauf hingewiesen, einmal die Frage, gibt es einen Beschluss zum Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle mit einem Enddatum 2030, sagt ja die Wissenschaft. Und zum anderen gibt es gerade große Interesse von Seiten der Automobilindustrie, aber auch von der Ölindustrie, dass sie einen Teil ihrer Verpflichtungen, die sie ja als große Konzerne noch haben, über Waldprojekte realisieren können. Und das wäre ja tatsächlich irrwitzig, wenn jetzt gerade die Waldprojekte dazu dienen, dass die Automobilindustrie oder die Ölindustrie weniger CO2 reduzieren müssen. Denn wir brauchen beides. Wir brauchen konsequente Reduktion von CO2 und wir brauchen natürlich den Erhalt der Wälder, die ja eine wichtige CO2-Senke sind durch ihr Wachstum.
Wie kann man sich denn die Konferenzdynamik vorstellen? Also auf der COP trefft ihr euch ja 2 Wochen lang. Es ist jetzt die entscheidende 2. Woche. Wann treten die Regierungschefs auf? Wann reisen sie wieder ab? Inwieweit werdet ihr auch als Zivilgesellschaft mit eingebunden? Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen Licht drauf werfen, welchen Einfluss ihr denn tatsächlich auch vor Ort habt?
Also bei dieser COP ist es so, dass wirklich zu Beginn ja die Staats- und Regierungschefs angereist sind und Präsident Biden aus den USA war da, der Prinz Charles war hier, hat eine Rede gehalten, Angela Merkel ist angereist, hat eine Rede gehalten und es gab ein paar Initiativen von Seiten der Staats- und Regierungschefinnen, die nochmal einzelne Aspekte herausgegriffen haben, zum Beispiel die Reduktion von Methan. Methan, was ja vor allem von Tieren emittiert wird, aber auch von Gasleitungen, die undicht sind. Und dass man sagt, wie kann man in so einem einzelnen Aspekt jetzt nochmal wirklich beschleunigt die Emissionen reduzieren. Und ansonsten fangen dann in der ersten Woche vor allem die Expertinnen und Experten an, zu den verschiedenen Fachthemen zu arbeiten. Kohlenstoffmarkt und Wälder ist das eine Thema. Das andere ist Finanzierung. Da geht es ja vor allem um die Frage, was wir jetzt auch in Westdeutschland erlebt haben. Wie können eigentlich Leute unterstützt werden, die Haus und Hof verlieren, die aber nicht versichert waren und plötzlich vor dem Nichts stehen? Also das ist ja eine Frage, wo man immer gedacht hat, es ist in fernen Ländern ein großes Thema, aber mittlerweile ist es, glaube ich, in jedem Land, auch in Deutschland, eine der zentralen Fragen. Und das wird dann verdichtet zu Beginn der 2. Woche und gerade heute Morgen haben wir jetzt eben erlebt, dass dann jetzt wirklich mal ein gemeinsames Papier vorgelegt wird, wo die ganzen verschiedenen Stränge zusammengeführt werden. Und jetzt geht es wirklich auf die Ebene der MinisterInnen, die dann in nächtlichen und täglichen Runden versuchen, da wirklich die Kuh vom Eis zu bringen.
Man hat ja lesen können, dass wenn die fossile Industrie als eine Delegationsgruppe genommen werden würde, dann würde sie die größte Delegation auf der COP in Glasgow darstellen. Genauso ist es natürlich nicht 1:1, weil natürlich sitzt jetzt genauso wenig wie die Zivilgesellschaft, auch nicht die fossile Energiewirtschaft mit am Verhandlungstisch direkt. Aber dennoch scheint der Einfluss hier sehr, sehr groß zu sein. Habt ihr Befürchtung, dass hier aus dieser Richtung heraus dann noch einige Verwässerungen passieren würden?
Ja, ganz klar. Also die Industrie sitzt überall mit am Tisch, angefangen Saudi-Arabien, die hier die Verhandlungen massiv blockiert hatten. Und da ist natürlich das Interesse von Aramco, Ölexporteur in alle Welt, dass sie an ihrem Businessmodell festhalten. Das geht aber nicht. Anderes Beispiel, VW. VW wird bis 2030 jährlich so viel Emissionen emittieren wie ein Staat wie Australien, der ja sehr stark auch von Kohle abhängig ist. Also da sieht man mal die Größenordnung und auch die Verantwortung, die bei großen Unternehmen liegt. Und umgekehrt versucht halt VW zusammen mit anderen Autokonzernen auch die deutsche Regierung dazu zu bringen, dass sie Waldprojekte als CO2-Minderungsmaßnahmen anerkennen können. Und da sieht man mal, welchen enormen Einfluss auf viele Regierungen tatsächlich diese Unternehmen haben. Ich würde mal sagen, in Deutschland gibt es zum Glück auch den Einfluss der NGOs und auch der Fridays-Bewegung, die natürlich auch dagegen hält.
Über VW wollen wir gleich nochmal kurz sprechen. Ihr habt ja gerade eine große Klage erhoben. Aber vielleicht nochmal, um bei der COP noch kurz zu bleiben. Hast du das Gefühl, dass die Verhandlungslinien oder die Verhandlungsfronten inzwischen anders verlaufen? Du hast ja auch mehrfach darauf hingewiesen, dass inzwischen auch in der Industrienation ganz klar und deutlich wird, dass der Klimawandel zuschlägt. Du hast Deutschland angesprochen als Beispiel, aber es gibt natürlich auch Kalifornien. Es gab die Brände in Australien. Hast du das Gefühl, dass die alten Verhandlungslinien, die ja eigentlich so zwischen Entwicklungsländern auf der einen Seite und Industrieländer auf der anderen Seite waren, dass sich das inzwischen so ein bisschen verschiebt und dass sich dann doch das ein oder andere Industrieland in diejenigen einreiht, die doch größere Sorgen haben, dass der Klimawandel doch wirklich real ist und ganz, ganz schnell auch ganz große ökonomische Schäden erzeugen kann?
Ich habe schon den Eindruck, dass sich da was verändert hat. Angefangen mit Deutschland, glaube ich, durch diese 3 Dürrejahre von 2018 bis 2020, aber dann auch jetzt diese irrwitzige Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands, dass das schon gezeigt hat, wir reden nicht mehr über Szenarien, Szenarien, die weit weg sind, sondern wir reden über die reale Welt, wenn wir über die Klimakrise reden und das Klimachaos. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist in vielen europäischen Ländern angekommen, gerade die Benelux-Länder, die sehr nah an der Küste sind, die skandinavischen Länder, die die Erhitzung in der Arktis enorm spüren. Also die Wetterveränderung gerade im Norden Europas ist enorm und im Süden Europas wirklich mit extremen Hitzewellen, mit Dürre, die am gebeutelsten sind von dem Ganzen, habe ich das Gefühl, da hat sich was bewegt, auch was die osteuropäischen Länder angeht, die bei Weitem nicht mehr so blockieren, wie sie das schon mal gemacht haben. Und vielleicht, um das nochmal zu erweitern, ich glaube, in den USA mit den Waldbränden, aber auch immer wieder den zunehmenden Hurricanes, die in Stärke und auch in Häufigkeit zunehmen im Südosten, das hat schon wirklich etwas bewegt. Und ich meine, dass Joe Biden jetzt Präsident ist und nicht mehr Trump, hat auch nochmal eine neue Dynamik reingebracht. Also insofern glaube ich, das ist anders. Was eine Belastung ist, ist das Verhältnis USA-China, was wirklich, wirklich eine harte Nuss ist, die zu knacken ist.
Das heißt, selbst die Klimaverhandlungen werden überlagert von anderen globalen Themen und dann wird so ein bisschen auch dort stellvertretend andere Konflikte ausgetragen. Stichwort Handel ist
ja. Das kann man schon sagen und das spielt natürlich überhaupt nicht in die Hände von uns allen, die wir sagen, es muss sehr viel schneller gehen und gerade die großen emittierenden Länder, China, USA, aber auch Europa, müssen jetzt wirklich den Klimaschutz ernst nehmen und sich an der Klimaphysik orientieren. Und da haben wir einfach nur noch ein begrenztes Budget an CO2 zur Verfügung und wenn wir das sehr schnell aufbrauchen, dann werden wir in Erwärmungen kommen, die wünschen wir uns nicht. Diese Woche kam ein Bericht raus, der nochmal ganz deutlich gesagt hat, wir sind auf einem Kurs von 2,4 bis 2,7 Grad. Also das ist mehr als das Doppelte als das, was wir jetzt schon haben. Und das würde tatsächlich dann wirklich Klimachaos bedeuten.
Es gibt ja teilweise, du hast auch zu Recht, sehr emotionale Auftritte von Seiten der Zivilgesellschaft, vor allen Dingen auch Fridays for Future. Die junge Generation, die dort ja auch eine starke Stimme hat. Hast du das Gefühl, dass dieses Bewusstsein, was ja eigentlich so in der Zivilgesellschaft wahrscheinlich viel größer vorhanden ist, dieses einen Planeten, dieser einen Menschheit, dieses einen Ortes und dieses sehr begrenzten Zeitbudgets, was wir haben, dass dieses Gefühl oder diese ja fast schon Emotion auch bei den Delegierten der Nationalstaaten und der Regionen wie Europa mitschwingt? Oder hast du den Eindruck, dass letztendlich dann doch die Delegierten der Länder dort eher als Interessensvertreter oder vermeintliche Interessensvertreter ihrer Staaten dort sitzen und eher Nationalinteressen dort ja vertreten und dass dieser globale Esprit, diese globale Perspektive eigentlich gar nicht so gesehen wird?
Naja, globaler Klimaschutz müsste eigentlich im Interesse eines jeden einzelnen Nationalstaates sein, denn das Problem können wir nur gemeinsam lösen. Aber zu deiner Frage, ich habe schon das Gefühl, dass diejenigen PolitikerInnen, die selber Kinder haben, nochmal ganz anders emotional an das Thema rangehen. Nichtsdestotrotz, der Einfluss, der enorme Lobby-Einfluss der Ölindustrie, der Kohleindustrie, auch der Gasindustrie, den darf man einfach nicht unterschätzen. Und ich glaube, genau darum geht es dann auch bei so einer Konferenz, diese Interessenlagen transparent zu machen und wirklich die Politik aufzufordern, Entscheidungen im Sinne des Gemeinwohls zu treffen. Denn ich würde mal sagen, ein Energiekonzern, der nicht die Zeichen der Zeit erkannt hat und Richtung erneuerbaren Energien geht, den wird es in 5 bis 10 Jahren nicht mehr geben.
Stand heute, was wären die Idealergebnisse dieser COP26 aus Greenpeace-Perspektive?
Ich glaube, das wären 3 wesentliche Punkte. Das eine wäre, dass hier klar beschlossen wird, dass global bis 2030 aus der Verbrennung von Kohle ausgestiegen wird. Das zweite ist, dass alle öffentlichen und privaten Investitionen in neue Infrastruktur von Öl, Gas und Kohle verboten werden und das schon sehr zeitnah. Und das dritte, dass man eben die Staaten verpflichtet, die bisher ja keine nationalen Ziele und Pläne formuliert haben, das innerhalb der nächsten 12 Monate zu tun.
Du hast VW schon ein, zwei Mal hervorgehoben. Es ist inzwischen ja auch bekannt, dass ihr VW verklagt. Vielleicht ganz kurz, auf welcher Basis, auf welcher Grundlage wollt ihr VW verklagen und warum ausgerechnet VW?
Ja, VW ist ja zweitgrößte Automobilkonzern. Die verkaufen fast 10 Millionen Fahrzeuge jedes Jahr. Und das muss man sich immer vorstellen, sind für 1% der globalen Emissionen verantwortlich. Also das ist für einen einzelnen Konzern schon eine Menge. Und insofern haben die auch eine riesige Verantwortung für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Und zwar nicht nur in generellen Worten, was sie ja auch unterstützen, sondern wirklich zu sagen, 1,5 Grad weiterhin möglich zu halten, dass wir die Temperatur darunter stabilisieren, das muss auch VW umsetzen. Und VW ist aber nicht bereit gewesen, einer Aufforderung von uns nachzukommen, wo wir sie aufgefordert haben, ihre Unternehmenspolitik so auszurichten. Das würde nämlich bedeuten, dass sie weltweit ab 2030 nur noch Autos mit einem Elektromotor verkaufen dürfen. Und es würde bedeuten, dass bis dahin auch 3/4 der Fahrzeuge elektrisch sein müssen. Also es ist schon ein Umbruch. VW hat sich auf den Weg gemacht, aber ist nicht bereit, das jetzt wirklich schnell genug und konsequent genug umzusetzen. Es steht immer noch im Raum, dass sie jetzt eine neue Produktionsplattform planen für Benzinerfahrzeuge. Und das kann es in Zeiten der Klimakrise ja nicht mehr sein.
Du hast mit einem Halbsatz ja schon anklingen lassen, dass VW sich ja schon auf den Weg gemacht hat. Und in der Tat, der aktuelle Vorstandsvorsitzende, dies zumindest nach außen, denn stellt sich ja doch als sehr starken Transformator dar. Und hier ist auch sehr, sehr viel passiert. Und selbst Umwelt-NGOs wie der Umweltdachverband Transport and Environment hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja auch dieser Transformation von VW sehr gute Noten verteilt und BMW beispielsweise als sehr viel schlechter dargestellt. Warum nicht BMW?
Ja, das ist eben der Unterschied zwischen, sagen wir mal, dies als Person und real unterlegte Unternehmensstrategie. Und VW heute noch 95% seiner Erträge basieren auf dem Verkauf von Diesel und Verbrenner. VW hat zum Ziel, in wenigen Jahren sogar 50% seiner Fahrzeuge als SUVs zu verkaufen. Das sind die schweren Fahrzeuge, die so oder so enorme Energie verbrauchen, viel zu schwer gebaut sind und sicher nicht zukunftsfähig sind. Und insofern ist unsere Klage, die wir eingereicht haben, jetzt wirklich dazu da zu sagen, VW hat eine riesige Verantwortung und die muss es jetzt in eine vernünftige und auch glaubwürdige Unternehmensstrategie übersetzen, weil nur Ankündigungen des Vorstandsvorsitzenden alleine reichen nicht aus.
Aber die Klage als Instrumentarium scheint ja doch eine gewisse Renaissance zu erleben, wenn ich das richtig sehe. Es gibt ja auch NGOs wie Client Earth, die da sehr aktiv sind. Hermann Ott war ja auch schon bereits bei uns zu Gast, der Deutschlandchef von Client Earth. Wir sehen ja auch, dass das Bundesverfassungsgericht einiges in Deutschland ausgelöst hat. Glaubt ihr als Greenpeace, dass der Weg über die Gerichte zu gehen der effektivere ist, als über die Politik zu gehen?
Ja, wir haben ja die Klage beim Bundesverfassungsgericht mit initiiert und das war natürlich wirklich ein Meilenstein in der Rechtsprechung, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, alles das, was wir jetzt nicht an Klimaschutz leisten, schränkt die Freiheit unserer Kinder und Enkel in 10-Jahres-Frist ein. Und deswegen sind wir auch sehr zuversichtlich, auch nach dem Urteil in Holland gegen Shell, der ähnlich gelagert war wie jetzt VW, dass wir vor Gericht Recht bekommen werden. Denn, und das nochmal zu deiner Frage, wir befinden uns ja jetzt nach vielen Jahren der Großen Koalition wirklich in einem klimapolitischen Vakuum, wo die entscheidenden Fragen nicht beantwortet wurde. Eine davon ist, bis wann dürfen Automobilkonzerne weiterhin ihre CO2-Schleudern verkaufen? Und da sehen wir einfach die Handlungsunfähigkeit der Politik und deswegen gehen wir jetzt über den gerichtlichen Weg.
In Deutschland finden ja aktuell die Koalitionsverhandlungen auch statt. Wir erleben ja alle, dass die Koalitionsverhandler sich sehr um Professionalität bemühen. Es klingt sehr wenig nach außen. Ist das für euch ein gutes Zeichen oder läuten da schon so ein bisschen bei euch die Alarmglocken, weil ihr das Gefühl habt, dass da möglicherweise auch in dieser Konstellation, die dort zusammentritt mit SPD, FDP und Grüne, möglicherweise dann doch nicht der schnelle Kohleausstieg kommt, der Gasausstieg kommt, beziehungsweise auch die Klimaneutralität, wie sie eigentlich erforderlich ist für 2030, dann doch nicht so schnell anvisiert werden kann?
Ja, 2030 wäre sehr ambitioniert, aber irgendwo zwischen 2035 und 40 sollten wir die Klimaneutralität erreichen. Ich habe da gemischte Gefühle und eine sehr ambivalente Einschätzung. Ich glaube, auf der einen Seite atmen alle wirklich durch, dass die Große Koalition beendet sein wird. Denn das war wirklich der Stillstand in der Klimapolitik in vielen Bereichen. Es war eher eine Verhinderungspolitik. Wenn ich mir da die Politik von Andreas Scheuer angucke im Verkehrsbereich oder auch ja einige aus der Union, die immer wieder bei der Beschleunigung vom Ausbau erneuerbarer Energien da sich widersetzt haben. Insofern, glaube ich, ist da eine Chance drin, wenn die drei Parteien es wirklich als gemeinsames Thema definieren. Da habe ich im Sondierungspapier noch zu wenig gesehen. Und ich glaube aber, dass es im Interesse aller wäre. Olaf Scholz ist ja auch angetreten, hat gesagt, er steht für einen Klimakanzler. Und das ist natürlich schon mal ein starkes Wort. Also da muss er sicherlich liefern. Aber auch Christian Lindner, der sehr sich für die Freiheit einsetzt, glaube ich, ist es gut, wenn er das eben jetzt auch im Klimaschutz so definiert. Denn das Bundesverfassungsgericht hatte ja gesagt, und das ist das Interessante, dass die Freiheit der jungen Menschen in 10 Jahren abhängig davon ist, dass wir jetzt sehr viel mehr im Klimaschutz tun. Und ich glaube, wenn man da jetzt so ein gutes Gesamtpaket mit den Grünen schnürt, für die das natürlich der Kernbereich ist, jetzt wirklich mal durchzustarten im Klimaschutz in allen Bereichen, dann kann das wirklich einen Aufbruch erzeugen, den wir dringend brauchen.
Viele haben ja genau hingehorcht, als bekannt wurde, nicht nur, dass ihr als Umwelt-NGOs, da waren ja auch ein paar andere dabei gewesen, aber Greenpeace unter anderem ja auch, nochmal vehement auch aufgefordert habt, während dieser Koalitionsverhandlungen, dass Klimaschutz hier wirklich sehr konsequent auch umgesetzt werden soll. Aber als Reaktion kam dann tatsächlich ein Brief von Annalena Baerbock, die sich dann Schützenhilfe von euch erhofft. Das war sicherlich auch ein gewisses Alarmsignal für euch, dass es möglicherweise doch nicht in die richtige Richtung geht.
Naja, erstmal ist es nicht unser Stil, dass wir Briefe, die vertraulich an politische Parteien, und wir haben ja nicht nur an die Grünen geschrieben, auch an andere Parteien, dass die dann tatsächlich in der Öffentlichkeit landen. Das haben wir sehr bedauert. Und ich glaube, der Hinweis, dass Klimaschutz sich nicht allein durchsetzen lässt, wenn nur eine Partei sich dafür einsetzt, den fand ich schon sehr interessant. Und was ich eben auch gesagt habe, es war ja nicht nur die Grünen, die jetzt im Wahlkampf gesagt haben, sie wollen den Klimaschutz voranbringen. Das war Klimakanzler Olaf Scholz, aber auch die FDP hat ja gesagt, sie wollen das ausschließlich über ein Instrument wie den CO2-Preis dann gestalten. Da glaube ich jetzt nicht dran als alleiniges Instrument, aber ich glaube, jetzt müssen wirklich beide dann auch das umsetzen. Ne?
Es gab ja eine Kohlekommission, ihr wart Mitglied dort. Würdest du im Nachgang eure Mitwirkung dort als Fehler bezeichnen, weil das Ausstiegsdatum 2038, was damals ja mehr oder weniger unverhandelbar erschien, möglicherweise jetzt ja durch diese neue Bundesregierung vielleicht zu einem schnelleren Kohleausstieg führen kann. Hättet ihr damals auch schon sehr viel vehementer für einen früheren Ausstieg werben wollen oder würdest du im Nachgang sagen, das war genau deswegen auch richtig, um diese Diskussion, um diesen Prozess einfach mal loszustoßen?
Damals in der Kohlekommission haben wir diskutiert und auch erkannt, dass es wichtig ist, dass wir die arbeitenden Menschen in der Kohleindustrie tatsächlich eine Perspektive geben müssen mit neuen Arbeitsplätzen in zukunftsfähigen Bereichen. Und da wurde ja auch sehr viel beschlossen und dann auch geliefert. Und dass es auch wichtig ist, die Kohleregion insgesamt durch Strukturförderung in eine andere Ökonomie und auch eine andere Gesellschaft dann zu ermöglichen. Das wurde ja auch umgesetzt. Bei dem 2038 haben wir in einem Minderheitenvotum uns dagegen ausgesprochen, weil schon damals war klar, das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Im Nachhinein habe ich mich verraten gefühlt von der Bundesregierung, weil die verschiedene Sachen, die uns wichtig waren, nicht umgesetzt haben. Wir haben gesagt, es dürfen keine weiteren Dörfer abgebaggert werden und damit ja auch Menschen wirklich vertrieben werden aus Bereichen, die nicht mehr notwendig sind. Das zweite war das Kraftwerk Datteln. Es war klar drin gestanden, es dürfen keine Kraftwerke mehr neu zugelassen werden und trotzdem hat die NRW-Landesregierung, die Bundesregierung das getan. Und das dritte war, dass wir gesagt haben, es muss ja stetig jedes Jahr Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden. Und auch da hat dann die Kanzlerin mit Armin Laschet und den Ministerpräsidenten aus dem Osten in einer Nacht-und-Nebel-Deal gesagt, nee, wir verschieben alle Braunkohlekraftwerke bis ans Ende von 2030, respektive 2038. Und dann hat man da sozusagen am Ende diesen Riesenbatzen noch stehen. Das heißt, jedes Jahr viel mehr in die Atmosphäre gehen wird, so wie es jedenfalls jetzt beschlossen ist, als das vereinbart war. Also insofern haben wir uns da verraten gefühlt.
Ist das auch der Grund, dass ihr dann schlussendlich trotz Einladung dann auch nicht in die Kommission zur finanziellen Absicherung des Atomausstiegs bzw. des Umgangs ja mit den Atomrückstellungen, dass ihr in diese Kommission eben nicht reingegangen seid?
Nein, das war unabhängig voneinander.
Würdest du denn trotzdem dieses Instrumentarium der Kommission zur Organisation ja eines breiten gesellschaftlichen Konsenses als wichtiges Instrumentarium sehen? Weil möglicherweise stehen uns ja auch neue Kommissionen bevor, wenn wir an den möglichen Gasausstieg denken, an einen neuen Kohleausstiegsdatum. Ist das ein gutes Instrumentarium?
Ja, die Kommissionen der großen Koalitionen wurden ja überall dort eingerichtet, wo es für die Parteien unmöglich war, sich zu einigen oder überhaupt mal eine Position zu entwickeln. Und da ist es sozusagen ein Notnagel, dann eine Kommission einzurichten. Was ich aber jetzt von der nächsten Regierung erwarte, dass sie nicht Kommissionen einrichtet, sondern jetzt anfängt, als Regierung zu handeln, entsprechende Gesetzesvorhaben anzuschieben, die Investitionen umzuschichten, weg von den Fossilen hin zu den Erneuerbaren und dass es jetzt wirklich losgeht und eine Kommission und deren Arbeit dauert ja meist recht lang und die Zeit haben wir nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, das ist nur ein Instrument, was nur zur Not wirkt. Wenn überhaupt, dann sehr kurz einrichten zu sehr spezifischen Fragen, wo die Regierung einen klaren Rahmen vorgibt, dann kann es Sinn machen. Aber bei so großen Aufgaben wie die Transformation der Energiewirtschaft war das schon ein sehr heikles Unterfangen.
Als Greenpeace habt ihr ein großes Jubiläum vor kurzem gefeiert, das 40-Jährige. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Dankeschön.
Dazu, als ihr gestartet seid, seid ihr eine der wenigen internationalen erfolgreichen NGOs im Umweltbereich gewesen. Jetzt gibt es eine Menge mehr in diese Richtung, was ja erstmal ein toller Zustand ist. Dennoch die Frage von meiner Seite, wo seht ihr euren großen Unterschied zu all den anderen Umwelt-NGOs, die es inzwischen gibt?
Na, ich glaube, im Vergleich von vor 40 oder sogar 20 Jahren hat sich die Welt sehr verändert. Und wir sind jetzt Teil einer sehr viel größeren Bewegung, die ja mittlerweile sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen auch artikuliert und auch einbringt. Und insofern gibt es nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal, was wir früher oft hatten, wo wir, glaube ich, weiterhin eine extrem wichtige Rolle spielen, dadurch, dass wir unabhängig von von staatlichen oder Unternehmensfinanzen sind, sondern nur von privaten FördererInnen unterstützt werden, dass wir einfach wirklich den Finger in die Wunde legen können. Wir können die Wahrheiten aussprechen und, glaube ich, spielen da in der Klimabewegung, in der gesamten Umweltbewegung auch eine wichtige Rolle, um Wahrheiten auszusprechen, aber auch um zu inspirieren und Hoffnung zu geben, dass es noch nicht zu spät ist, dass wir wirklich die Welt mitgestalten können. Und da werden wir auch immer wieder bestätigt in dem, was wir machen und erfahren weiterhin große Unterstützung.
Ihr habt ja dann schon auch im Vergleich zu anderen NGOs vielleicht dann doch den Vorteil, dass ihr euch nicht um die gleichen Drittmittel kümmern müsst, da im Wettbewerb steht, auch mit staatlichen Förderprogrammen und da möglicherweise auch gar nicht so hart auftreten könnt. Auf der anderen Seite habt ihr sicherlich auch den Vorteil, dass ihr nicht unbedingt trotz eurer großen Finanzierungsbasis, aber auch nicht unbedingt als basisdemokratische Organisation unbedingt geltet, wenn man das jetzt vielleicht mal so formulieren könnte. Das heißt, ihr könnt wirklich zugespitzt formulieren, anders als andere, die vielleicht Landesverbände haben, die sich auch teilweise widersprechen. Ist aber dennoch möglicherweise eine große Herausforderung für euch, gerade wenn es in dieser Balance geht, auf der einen Seite spitz zu formulieren und die richtigen politischen Forderungen zu stellen, dann trotzdem auf der anderen Seite auch immer wieder in der Versuchung zu sein, Aktionen zu starten, die so spektakulär sind, dass sie eher so ein bisschen darauf einzahlen, dass man möglichst viel Spendengelder bekommt, aber die möglicherweise vielleicht politisch eher nach hinten losgehen.
Also ich glaube, was für andere die Verbandsstrukturen mit Länder und Kreisgruppen ist, sind für uns auf der einen Seite die vielen FördererInnen, die wir haben, wo wir auch sehr schnell merken, was gut ankommt und was nicht gut ankommt, und auf der anderen Seite die über 7000 Ehrenamtlichen, mit denen wir ja auch gemeinsam Strategien entwickeln und umsetzen. Das ist für uns auch ein wichtiger Resonanzraum für das, was wir vorhaben. Nicht zu unterschätzen auch die vielen Beschäftigten bei Greenpeace weltweit, die ja gemeinsam diskutieren, wo geht es lang. Also dieses Bild, wir sind da hierarchisch und irgendjemand entscheidet top-down, das funktioniert im 21. Jahrhundert zumindest nicht mehr. Insofern, glaube ich, sind wir da gut vernetzt und auch korrigiert bei Dingen. Und wir machen keine Aktionen, um Spendengelder zu bekommen, sondern wir wollen in die Veränderung gehen. Wir wollen auf die Missstände aufmerksam machen. Wir wollen uns auch mit den großen Anliegen, wo sich vielleicht andere nicht so sehr trauen, weil die globalisierte Welt ist, glaube ich, für uns als globale Organisation der Ort, wo wir einen wichtigen Beitrag leisten können in dieser ganzen Klimabewegung. Und wenn uns dann dafür viele Menschen unterstützen, und das tun sie, da freuen wir uns natürlich sehr und sehen es auch als Ansporn, da weiterzumachen.
40 Jahre Jubiläum. Wie schaust du die Zukunft für Greenpeace Deutschland, Greenpeace International? Was sind die großen Themenschwerpunkte, vielleicht sogar auch neben dem Thema Klima?
Na, ich glaube, dass der dramatische Zustand unserer Natur ein bisschen untergeht bei den vielen Klimadebatten, die wir haben. Denn was wir sehen bei den Meeren, die immer mehr ausgebeutet werden, aber auch ja von den CO2-Einträgen massiv beeinflusst werden, oder bei den Wäldern, die wirklich weltweit in Flammen stehen, aber eben auch von dem Fleischhunger aufgefressen werden, wenn man mal guckt, wie viel Soja in Tropenwäldern angebaut wird und exportiert wird. Das ist ein Feld, wo wir gerade in den nächsten Jahren nochmal einen besonderen Schwerpunkt setzen, weil ohne die Lösung der Naturkrise werden wir auch die Klimakrise nicht lösen und umgekehrt. Also das erfordert sehr viel mehr Beachtung. Und das andere ist, glaube ich, nochmal zu sagen, die Generation, die die große Transformation wirklich jetzt anpacken wird, das ist die junge Generation. Und ich glaube, da haben wir auch angefangen, über Bildungsarbeit, über Arbeit, über unsere ehrenamtlichen Gruppen wirklich die junge Generation auch ins Handeln zu bringen. Das ist eben auch inspiriert und weltweit eben ausstrahlt. Das ist auch so ein weiteres Feld, wo wir sehr viel intensiver dazu arbeiten.
Kurze Abschlussfrage. Martin, du bist gerade in Glasgow auf der COP. Wie sieht denn jetzt morgen, übermorgen dein Tag aus? Also vielleicht so ein bisschen anonymisiert auch, aber mal so eine konkrete Vorstellung zu haben, wie bist du durchgetaktet, mit wem bist du jetzt in den nächsten Tagen noch reden oder worüber vor allen Dingen auch?
Ja, es geht morgens um 6 los und mit den vielen Testen Covid, jeden Tag ein neuer Test. Dann geht's um 7:30 in die Greenpeace-Teambesprechung. Danach fahren wir direkt in den Konferenzcenter. Da gehen dann erste Gespräche los mit Delegierten aus den Regierungen, manchmal auch mit Ministerinnen und Ministern. Dann zwischendurch gibt es immer wieder Briefings für JournalistInnen, und so ein Tag vergeht schnell, ohne dass man mal wirklich vernünftig gesessen war, was gegessen hat. Und so ist es auch heute, so wird es auch morgen und die nächsten Tage sein. Ich glaube, unsere wichtige Rolle ist hier, wirklich mit Menschen aus verschiedenen Regionen sprechen zu können und dann auch so ein Gesamtbild zu entwickeln. Wie ist die Verhandlungslage gerade? Wo könnte man dann auch Lösungen entwickeln und die dann auch immer wieder einspielen? Sehr spannend, manchmal auch frustrierend, und hoffen wir mal, dass bei dieser Konferenz zumindest am Ende noch ein klares Signal ausgeht.
Ganz besten Dank. Ich wünsche dir viel Kraft noch auf dieser Konferenz. Du hast heute Abend ja noch einige Termine und wir werden sicherlich in den nächsten Wochen dann wieder ein bisschen frischer in Berlin wiedersehen und dann kann man ein bisschen Revue passieren lassen. Ja. Ganz herzlichen Dank dir und schönen Gruß nach Glasgow.
Danke dir, dir auch schön. Guten Abend und bis bald.
Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.